Wir werden diese Aggression nicht erlauben, das sagt Israels Militärsprecher zum erstmaligen Angriff des Iran auf Israel. Über die Folgen einer israelischen Antwort und über die Möglichkeiten des Westens, dem Iran zu begegnen, darüber diskutieren wir jetzt in Pro und Contra. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Pro und Contra. Und ich freue mich, die Gäste hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Bei uns ist Ariel Musikant, Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses und Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Heinz Gärtner ist bei uns Politikwissenschaftler und Leiter des Beratungsgremiums des International Institutes for Peace. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Martin Engelberg begrüße ich, ÖVP-Nationalratsabgeordneter. Herzlich willkommen.
Danke, guten Abend.
Und ich freue mich, dass Martha Bissmann da ist, Ex-Abgeordnete und im Nationalrat und Demokratieaktivistin. Schönen Abend.
Danke, schönen Abend.
Noch, meine Damen und Herren, noch hat Israel seine Reaktion auf den iranischen Angriff nur angekündigt, aber zur Stunde, während wir hier diskutieren, eben noch nicht begonnen. Ein Überblick der allerletzten Stunden in dieser neuen Weltkrise.
Benjamin Netanyahu auf Besuch bei neuen Rekruten für den Militäreinsatz. Ob Israels Premier auch militärisch auf den iranischen Angriff antworten wird, lässt er auch heute offen. Laut Medienberichten soll es jedenfalls eine kluge Antwort sein, die keinen umfassenden Krieg auslöst.
Der Iran steht hinter der Hamas, hinter der Hisbollah und hinter anderen. Aber wir sind entschlossen, dort zu gewinnen und uns in allen Bereichen zu verteidigen.
Verteidigen auch gegen den Iran, der in der Nacht auf vergangenen Sonntag mehr als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper Richtung Israel abschießt, wobei die meisten davon abgefangen werden können. Auslöser für diesen ersten direkten Angriff des Irans war ein mutmaßlich israelischer Luftschlag auf ein Nebengebäude der iranischen Botschaft in Damaskus. Heute folgt ein weiterer Angriff im Norden Israels mit zwei Drohnen, mutmaßlich durch die Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Drei Menschen werden verletzt. Israel wiederum soll einen Hisbollah-Kommandanten im Libanon getötet haben. Aus Sorge vor einer weiteren Eskalation appellieren zahlreiche Staaten und Organisationen seit Tagen an den Iran und die israelische Regierung.
Unsere Hoffnung ist, dass es keinen Vergeltungsschlag gibt.
Die Menschen in der Region stehen vor der realen Gefahr eines verheerenden Kriegs.
Wir werden darüber sprechen, wie eine weitere Eskalation mit Zug um Zug mehr Gewalt verhindert werden kann.
Statt zu einer Militäroffensive holt Israel heute vorerst nur zum diplomatischen Gegenschlag aus und fordert härtere Sanktionen gegen den Iran. Darüber will auch die EU jetzt diskutieren. Demgegenüber warnt der Iran Israel aufs Neue vor jedem geringsten böswilligen Akt gegen das eigene Land.
Das zionistische Regime muss mit einer harten Antwort rechnen.
Und zwar nicht innerhalb von Tagen, sondern innerhalb von Sekunden.
Und schauen wir uns zu Beginn, meine Damen und Herren, an, wie groß dieses Gebiet dieser möglichen neuen Eskalation auf der Welt ist. Es ist ein riesiges Gebiet. Der Iran grenzt natürlich nicht an Israel. Die längste Luftlinie, der Abstand ist 1700 Kilometer. Und die roten Pfeile, die Sie sehen, das war dieser Angriff in der Nacht im Samstag vom Iran aus mit 300 Drohnen und ballistischen Raketen vom benachbarten Libanon im Norden durch die Hisbollah, die natürlich vom Iran unterstützt wird, und aus dem Süden durch die Houthi-Rebellen. Auch dort wurden Drohnen abgefeuert. So groß ist also dieses Areal. Herr Musikant, im Beitrag haben wir es gehört, ganz viele Stimmen sagen, die Eskalation muss vermieden werden. Sollte der Angegriffene, also in dem Fall Israel, auf den Angreifer Iran möglichst gar nicht reagieren oder hat der Iran spätestens jetzt eine rote Linie überschritten und Israel muss antworten?
Also wir befinden uns im Nahen Osten und nicht in Europa und im Nahen Osten gilt einfach der Grundsatz, dass wenn du nicht antwortest, bist du schon der Schwächere und hast Schwäche gezeigt. Israel hat gar keine andere Wahl, als zu reagieren. Die Frage ist nur, wann und wie. Und alle diese guten Ratschläge, die da aus Europa und sonst wo kommen, sind sehr nett. Aber man möge sich doch einmal bitte überlegen, was es heißt, dass die Hisbollah seit dem 8. Oktober täglich mit Raketen und Granaten und allen möglichen ins nördliche Israel schießt. Also das hat mit dem Gazastreifen nur indirekt etwas zu tun. Und Israel wehrt sich, indem sie eben in den Libanon schießen. Und dabei kam es am 1. April zu diesem Vorfall. Und jetzt hat der Iran eine rote Linie überschritten. Ich bin überzeugt davon, dass die Israelis etwas tun werden. Die Frage ist, wie gesagt, was und wann.
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Auslöser aus iranischer Sicht für diesen Angriff, nämlich der Angriff Israels, mutmaßlich, denn Israel hat sich nicht dazu bekannt, auf das Konsulatsgebäude in Damaskus?
Also die Iraner mussten scheinbar für den eigenen inneren Frieden etwas tun und zeigen, dass sie etwas getan haben. Es ist nicht ganz klar, warum sie zu diesem doch sehr massiven Schritt sich entschieden haben, weil 300 Geschosse plus ballistische Raketen, ich glaube an die 60 ballistische Raketen, das ist eine Dimension, die Israel einfach nicht einfach wegschauen kann oder wegstecken kann.
Frau Bismann, jetzt haben wir gehört, was die Weltgemeinschaft gesagt hat, eben aber auch Verbündete von Israel aus dem Westen. Israel wird aufgerufen zur Zurückhaltung, zur Mäßigung, zur Selbstkontrolle. Soll Israel möglichst gar nicht reagieren?
Israel soll auf gar keinen Fall militärisch reagieren. Ich möchte gerne ergänzen, weil es weder im Einspieler noch von Ihnen noch von Herrn Musikant erwähnt wurde, der Drohnenangriff Irans war bereits eine Antwort auf eine Aggression Israels gegenüber Iran. Es gab Anfang April diesen Bombenangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus und das ist sehr eindeutig eine Provokation Israels. Und hat diesen Gegenschlag hervorgerufen. Ich finde es nicht richtig, dass Iran mit diesem Gegenschlag reagiert hat, aber er ist schon ein Gegenschlag. Und wenn wir schon davon sprechen, dass es einen Gegenschlag braucht oder nicht auf einen Gegenschlag, sind wir in der Spirale der Gewalt schon wieder drin, aus der man schwerer rauskommt. Auf jeden Fall ist das Gebot der Stunde Deeskalation, Deeskalation, Deeskalation. Und wir, die westlichen Kräfte, sind darauf aufgerufen, alle diplomatischen Ressourcen, die wir haben, einzubringen. Und ich finde es, mit Verlaub, Herr Musikant, etwas infam hier zu sitzen und zu sagen, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als militärisch zu reagieren. Sie stellen Israel als Opfer dar. Israel bombardiert seit dem 7. Oktober täglich mit mindestens 300 Bomben, täglich den Gazastreifen. Und hier sprechen wir von einer Antwort auf eine Provokation Israels, wo einmal 300 Drohnen auf Israel geschossen worden sind. Dramatisch schlimm, aber es ist niemand gestorben, es wurden ein paar verletzt. Und da auf das jetzt wieder militärisch zu reagieren, kann nur falsch sein. Und der Einzige, dem das nutzt, ist Netanyahu, der jetzt wieder die Unterstützung zugesprochen kriegt von seinen westlichen Verbündeten, die ja schon langsam zu verloren begann aufgrund seiner kriegsverbrecherischen Handlungen in Gaza.
Ein paar Themen haben Sie hineingepackt, tatsächliche Berichtigung. Allerdings war im Beitrag sehr wohl angesprochen, eben dieser Luftangriff mutmaßlich Israels eben in Damaskus. Und weil Sie angesprochen worden sind, Herr Musikant,
eine kurze Replik. Ich glaube, Sie sollten ein bisschen die Fakten richtig sagen. Seit dem 8. Oktober schießt die Hisbollah nach Israel. Es gibt über 15 Tote und Dutzende Verletzte. Die Hisbollah wird nicht nur ausgerüstet, sie wird finanziert und ausgebildet von genau diesen Leuten, die am 1. April getötet wurden. Das heißt, Israel reagiert auf einen Dauerbeschuss. Es gibt 40 Dörfer im Norden Israels, die komplett oder teilweise zerstört wurden durch diesen Beschuss. Es gibt 80.000 Menschen, die evakuiert werden mussten. Also bleiben Sie bitte bei der Wahrheit. Infam ist es, wenn man nur die halben Sachen sagt. Der 1. April war eine Reaktion auf 6 Monate Dauerbeschuss durch die Hisbollah, gezahlt, bewaffnet und organisiert und ausgebildet von den Iranern. Und das sind Fakten. Das können Sie nicht einfach wegdiskutieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn Sie von Kriegsverbrechen sprechen, die Kriegsverbrechen sind am 7. Oktober passiert. Da hat man 1200 unschuldige Menschen auf das Schlimmste massakriert. An dem Tag, an dem die Hamas die 250 entführten Geiseln herausgegeben hätte, wäre der Krieg zu Ende. Also Israel ständig damit anzugreifen, dass sie versuchen, die Geiseln frei zu bekommen, das ist wirklich schändlich. Schändlich. Ich trage hier ein Zeichen, weil immer noch 134 Menschen, rund ein einjähriges Kind, im Gazastreifen als Geisel gehalten werden. An dem Tag, wo die Hamas diese 134, von denen höchstwahrscheinlich ein großer Teil mittlerweile getötet wurde, freilässt und die Leichen zurückgibt, ist der Krieg dort beendet.
Was sagen Sie zu über 12.000 getöteten Kindern im Gaza? Auch
Ich sage, dass wenn sich die Hamas hinter den Zivilisten...
Aber sie stellen Israel als Opfer dar,
ja,
für einiges.
Das ja, weil nicht. Die Hamas versteckt sich
Israel
hinter diesen Zivilisten.
Täter.
Ich muss an dieser Stelle
Nein,
kurz...
Nein, ist sie nicht.
Gaza müssen wir in der Sendung noch weiter diskutieren, Herr Musikant und Frau Bissmann, weil wir auch
Gaza
den aktuellen einen angebotenen Hamas-Deal jetzt noch mal diskutieren wollten, der dann am Schluss der Sendung noch drankommen wird. Wir bleiben aber noch bei diesem aktuellen Angriff des Iran, die mögliche Reaktion Israels. Herr Engelberg, wie sollte denn Israel reagieren auf konkret diese Drohnen- und Raketenangriffe aus dem Iran? Und wie wird es wohl reagieren?
Also ich glaube, dass sich die israelische Regierung in dieser Nacht der Angriffe ein Stück weit auch rehabilitiert hat, auch bei der eigenen Bevölkerung, wieder Vertrauen geschaffen hat, dass die israelische Regierung imstande ist, das Land und die Bevölkerung zu beschützen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Knackpunkt. Das zweite ist, diese doch beeindruckende Koalition der westlichen Mächte, USA, Großbritannien, Frankreich, gemeinsam mit den sunnitisch-arabischen Ländern wie Jordanien, wahrscheinlich auch Saudi-Arabien und Israel in der Abwehr dieser Angriffe. Ich glaube, das ist eine zweite wichtige Wegmarke. Und das ermöglicht es, glaube ich, der israelischen Regierung jetzt einmal abzuwarten und zu sehen, welches Angebot können europäische Länder oder westliche Länder und die arabischen Länder Israel machen, was den Iran betrifft. Weil ich glaube, es geht schon seit Jahren darum, wie ernst nehmen wir hier im Westen die Bedrohung durch den Iran. Und da fühlt sich Israel nicht ernst genommen in diesen Ängsten. Und ich glaube, dass es aus meiner Sicht jetzt Anzeichen gibt dafür. Es ist ja morgen auch ein außerordentlicher Europäischer Rat. Also wir haben heute in den Clubsitzungen auch mit dem Bundeskanzler darüber geredet. Es zeichnet sich da schon ab, dass die Europäische Union hier wahrscheinlich sogar einstimmig sehr scharfe Sanktionen verhängen wird über den Iran, zu Recht. Und ich glaube, das könnte, sagen Netanjahu und der israelischen Regierung, den Weg eröffnen, jetzt nicht unmittelbar militärisch zu reagieren, sich das trotzdem vorzubehalten, aber nicht unmittelbar zu reagieren.
Weil eben die Reaktion der Weltgemeinschaft zu erwarten wäre.
Genau. Und einfach, weil die Weltgemeinschaft jetzt darauf reagiert, indem sie Iran einfach die Bedrohung ernst nimmt und wirklich so sanktioniert, wie es eigentlich gehörte.
Aktuelle Beratungen der EU-Außenminister, wir kommen dann auch noch zu den Möglichkeiten des Westens, dem Iran zu begegnen, abgesehen von einer möglichen Reaktion Israels. Herr Gärtner, jetzt sagt der Armeesprecher von Israel, Daniel Hagari, der Iran soll nicht ungestraft davonkommen. Kann Israel militärisch antworten und mit dieser Antwort trotzdem keinen Krieg auslösen?
Ja, zuerst muss man mal sagen, dass natürlich die iranische Reaktion auf den Angriff auf das Konsulat in Damaskus eine Eskalationsstufe ist. Und es war eine Fehlentscheidung des Iran, die gar nicht im Interesse des Irans ist, weil er dadurch sich mehr isoliert und gerade Netanjahu mehr diplomatische Spielraum verschafft. Gleichzeitig wird abgelenkt von der Gaza-Diskussion und das ist auch nicht im Interesse der Palästinenser. Es war also keine gute Entscheidung des Iran. Andererseits muss man natürlich sagen, dass der Iran keinen großen Krieg haben will und auch nicht haben kann. Der Iran hat die Kapazitäten nicht. Natürlich gibt es Intentionen und Kapazitäten. Intentionen kann man nicht immer analysieren, aber die Kapazitäten hat der Iran nicht. Der Iran will überleben. Und gerade der Angriff, der auch vom Regime sehr propagandistisch ausgewertet wird, hat gezeigt, wie schwach eigentlich das iranische Militär ist. 50% der Raketen, die der Iran abfeuern wollte, sind fehlgeschlagen. Dann hat Israel natürlich eine viel größere Kapazität. Die Raketen von Israel haben zweimal so groß die Reichweite wie die des Iran. Und der Iran hat ein sehr geringes Verteidigungsbudget und ein veraltetes Militär. Also mit Drohnen gewinnt man keinen Krieg. Also der Iran hätte ein großes Interesse zu deeskalieren, obwohl er dazu beigetragen hat. Jetzt zur israelischen Reaktion. Natürlich, Israel stünde vor derselben Entscheidung, eskalieren oder nicht eskalieren. Jede militärische Entscheidung ist eine Eskalation und mag sie noch so verhalten sein. Ich meine, die Reaktion des Iran war verhalten, also mit Drohnen, und auch die israelische Luftabwehr wurde nicht angegriffen, was man normalerweise tut in solchen Fällen. Also die Vorwarnungen wurden gegeben. Israel mag vielleicht auch eine verhaltene Reaktion ausüben, dennoch wird es ein Schritt der militärischen Eskalation sein. Und ausbrechen kann man aus dieser Spirale der Gewalt, wie Politologen nennen, das Sicherheitsdilemma, offensiv, defensiv, Verteidigung, Angriff. Jeder glaubt, er verteidigt sich selbst, jeder argumentiert mit dem Recht auf Selbstverteidigung, und dennoch sind es Akte der Gewalt des Angriffs. Es gibt nur eine politische Möglichkeit, das zu deeskalieren. Und wenn man davon ausgeht, dass Israel ja ein demokratischer Staat ist, und ich gebe Ihnen da aber nicht recht, dass sozusagen alle Gesetze im Mittleren Osten nur Gewalt und Gegengewalt sind. Also Israel hätte als demokratischer Staat natürlich die Möglichkeit, das jetzt zu durchbrechen. Und wenn man spricht jetzt von Sanktionen, natürlich Sanktionen, wenn sie von den Vereinten Nationen verhängt werden, sind natürlich viel geeigneter als von irgendwelchen regionalen Organisationen. Aber die Vereinten Nationen könnten natürlich einen Schritt weiter gehen, und man könnte eine UN-Resolution verabschieden oder zumindest planen, wo beide Angriffe mit Besorgnis erwähnt werden, sowohl der Angriff Israels auf das Konsulat als auch der Angriff des Irans. Eine Verurteilung durch den Sicherheitsrat mag wahrscheinlich zu viel verlangt sein, aber die Resolution könnte die Besorgnis ausdrücken, weil es zu einer Eskalation führen würde. Ich möchte nur noch ein Argument dazu erinnern, an die Resolution nach dem Iran-Irak-Krieg. Das ist übrigens etwas, an das sich der Iran natürlich auch schmerzhaft erinnert, mit den großen Verlusten. Aber die UN-Sicherheitsratsresolution 598 von 1987, gerade nach dem Krieg, wollte deeskalieren. Wir hatten einen wirklich heißen Krieg damals, die zur regionalen Stabilität aufruft. Das ist nicht wirklich dazu gekommen, aber sowas kann ich mir vorstellen, dass der Sicherheitsrat, also nicht nur militärisch und nicht nur Sanktionen, sondern der Sicherheitsrat hat die Verantwortung, Hauptverantwortung für Sicherheit und Weltfrieden. Deswegen kann der Sicherheitsrat versuchen, es wird vielleicht scheitern, die ersten Entwürfe, aber so eine Resolution kann zustande gekommen und ist diplomatisch viel wirksamer als diese Eskalationsspirale.
Herr Gärtner, diese Bestandsaufnahme wollen wir jetzt natürlich diskutieren, weil da sehr viel Information hineingepackt war über die ganze Geschichte.
Ad hoc ein Satz dazu. Ich gebe Ihnen weitgehend recht in Ihrer Analyse. Sie haben gesagt, Iran will überleben. Das teile ich nicht. Ich glaube, es geht um das Überleben des Regimes. Bei einer Demonstration jetzt nach diesem Raketenangriff des Irans in London waren mehr iranische Fahnen in Solidarität mit Israel als israelische Fahnen. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr starke exil-iranische Community, die überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was das Regime tut. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es im Iran eine ganz starke Opposition gibt gegen das Regime, wie wir ja auch wissen. Das heißt, für mich wäre das ultimative Ziel des Westens, dass wir alles darauf abstimmen, wie wir die iranische Opposition stärken und das Mullah-Regime, das ja wirklich, muss man sagen, ein verbrecherisches ist, ja, geschwächt wird.
Ja, also ich würde da auch auf die Tradition Österreichs und Wiens zurückgreifen als Ort der Diplomatie und als Ort der Gespräche. Die Iran-Talks haben ja in 2014 auch in Wien stattgefunden. Und wenn wir von Sanktionen sprechen, eine Resolution, wenn ich es richtig verstanden habe, des UN-Sicherheitsrats sollte ja auch ein Bündelpaket sein aus Sanktionen, aber auch Resolutionen und Deeskalationsstufen. Wenn wir von Sanktionen sprechen gegenüber Iran, warum dann nicht auch gegenüber Israel? Israel ist angeklagt am Internationalen Internationalen Gerichtshof wegen Völkermord. Und das ist keine kleine Anklage, das ist nicht trivial. Und trotzdem hat die EU bis dato kaum darauf reagiert. Ganz im Gegenteil, die bedingungslose Staatsräson ist immer noch Gebot der Stunde. Und warum kombiniert man das nicht? Warum sagt man nicht, man nimmt diese diplomatischen Möglichkeiten, die die Vereinten Nationen haben, alle zusammen und schnürt ein Bündel, ein Paket, ein Friedenspaket, das, wenn es Sanktionen braucht, aber für beide Parteien Sanktionen beinhaltet.
Ich nehme an, da wird es eine Reaktion von Ihnen geben.
Naja, also zunächst einmal, Herr Professor, ich gebe Ihnen auch in vielen Recht, aber vergessen Sie bitte nicht, dass in der UNO die Russen sitzen und die haben ganz andere Interessen. Also wenn Sie glauben, dass die Russen uns den Gefallen tun, irgendeine Resolution zuzulassen, die brauchen die Iraner jetzt, damit sie ihnen die Drohnen liefern oder sonstiges Kriegsmaterial in der Ukraine. Also ich glaube, die UNO können Sie in der Situation vergessen, die ist gelähmt. Was jetzt also der Genozidvorwurf, der davon ausgerechnet von einem Land wie Südafrika kommt, wo eine Regierung an der Macht ist, die also schreckliche Verhältnisse in Südafrika selber zu verantworten hat und dann zum Gerichtshof nach Den Haag geht und hier das Wort Genozid in den Mund nimmt, ausgerechnet in einer Stadt Israel, und Sie wiederholen das jetzt. Ich halte das wirklich für eine Niedertracht erster Ordnung, und das sage ich Ihnen ins Gesicht. Ein Genozid, sollten Sie als Politikerin wissen, was das ist. Das ist der Versuch, ein anderes Volk mit allen Mitteln zu vernichten. Das geschieht weder im Gazastreifen noch sonst wo. Und der Genozidvorwurf ist eine Niedertracht erster Ordnung, und eine Anklage ist noch keine Verurteilung. Auch das bitte sollten Sie eigentlich wissen. Das heißt, wenn man zu irgendeinem Gerichtshof geht und irgendeine Anklage macht, selbst in der ersten Erkenntnis dieses Gerichtshofes wurde Israel nicht verurteilt, sondern nur aufgefordert, die humanitären Maßnahmen zu verstärken und ähnliches mehr. Der Genozidvorwurf wurde geschaffen, nachdem dem jüdischen Volk ein Drittel seines Volkes in der Shoah umgebracht wurde. Die Genozidthematik wirklich einmal aufs Tapet gekommen. Ja, und diesen Vorwurf jetzt gegen Israel zu verwenden, nachdem Israel am 7. Oktober eine schreckliche Situation hatte mit den 1200 Toten, mit den vergewaltigten Frauen, mit den geköpften Kindern, mit den entführten 250 Menschen. Das ist die Ursache dieses Krieges. Und verdrehen Sie nicht die Geschichte. Israel hat diesen Krieg nicht begonnen. Israel wollte diesen Krieg nicht. Und wir würden alle sehr gerne am 6. Oktober sein und nicht im April 2024 mit all den Toten und all den Verwundeten auf beiden Seiten.
Dass der Krieg schon 70 Jahren begonnen hat.
Das ist nicht das Thema weil natürlich klarerweise der iranische
Angriff. Aber ich würde schon gerne auf diese.
Aber Genozid
bin diejenige, die diesen Vorwurf
hier Sie wiederholen erfindet. Den Schmarrn.
Ich beziehe mich auf eine Vielzahl dutzender hochkarätiger Anwälte aus Südafrika, auch aus Irland sind die dazugekommen, haben die Anklage unterstützt.
Und da können Sie gleich noch ein paar andere Israel-Bescher dazu zählen.
Und das hat schon Hand und Fuß.
Nein, das hat
und wenn
nicht
das
Hand
der
und
internationale
Fuß.
Gericht
Was haben
behandelt
Sie behandelt?
Jetzt die Zeilen,
behandelt.
Und eine sehr schnelle Reaktion darauf
Was
hatte,
war die Reaktion?
Israel aufgefordert hat,
humanitäre Maßnahmen zu treffen,
aufzuhören und dafür zu sorgen, dass eben kein Völkermord passiert, weil der Verdacht so stark ist, dann erfinde ich hier nichts, sondern ich wiederhole nur etwas, was weltweit in den Medien ist. Und Nicaragua klagt Deutschland vor demselben Gerichtshof wegen Mittäterschaft, Komplizenschaft.
Ermittlungsverfahren
natürlich. Wenn Sie Venezuela dazu zählen, dann haben Sie lauter ehrenwerte Länder beisammen.
Südafrika hat eine Vergangenheit als Apartheidstaat und hat diese überwunden.
Aber nicht diese Regierung.
Unter ganz vielen Schwierigkeiten und hat deswegen etwas Erfahrung damit. Und deswegen ist es der richtige
Wir kommen aber, Frau Bissmann, nach dieser Replik zu den Sanktionen, die jetzt jedenfalls im Westen diskutiert werden, abgesehen von UNO-Resolutionen, die der Herr Gärtner auch vorgeschlagen hat. Aber die Außenminister der EU haben sich offensichtlich schon geeinigt, dass diese Sanktionen jedenfalls verfolgt werden. Es wird also weiter beraten, ob die EU Sanktionen verhängt, schärfere als bisher gegen den Iran. Und hören dazu mal die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
Ich habe dann im Spätherbst gemeinsam mit Frankreich und anderen Partnern innerhalb der Europäischen Union dafür geworben, dieses Drohnensanktionsregime weiter auszuweiten, angesichts des Zündelns Iran und seiner Proxys auch im Nahen Osten, auch für andere Raketentechniken, die in Irans Arsenal dort vorhanden sind. Und ich hoffe, dass wir diesen Schritt als EU jetzt endlich gemeinsam gehen können.
Geht also darum, wie Annalena Baerbock sagt, um eine Schwächung des militärischen Potenzials auch des Iran. Herr Gärtner, der Iran könnte noch heuer eine Atommacht sein, warnen Experten. Sie haben gesagt, die konventionellen Möglichkeiten des Landes sind äußerst begrenzt, wie man an diesem Angriff vom letzten Wochenende sehen würde. Aber muss man ganz anders vorgehen gegen den Iran als nur mit Sanktionen, wenn man eben diese Atomgefahr im Iran beurteilt?
Ja, Sanktionen haben das Atomprogramm des Iran auch nicht beendet. Der Iran ist seit 1979 unter Sanktionen. Und nachdem Präsident Trump aus dem Nuklearabkommen JCPOA, das da in Wien verhandelt wurde, ausgestiegen ist, hat der Iran noch ein Jahr stillgehalten und natürlich dann sein Atomprogramm wieder hochgefahren.
Weil er sich selbst nicht mehr an die Sanktionen gebunden fühlt.
Es gibt in Atomabkommen auch zwei Paragraphen, die das erlauben würden, 26 und 36, die also sagen, dass wenn jemand das Abkommen verletzt, dass die anderen Parteien das auch tun könnten. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, aber sozusagen das ist ein Grund, warum der Iran, der sich sehr an das Abkommen gehalten hat, und ich glaube sozusagen, das ist das beste Rüstungskontrollabkommen mit dem größten Verifikationsregime der Geschichte, und das war ein Riesenfehler, dass Präsident Trump ausgestiegen ist, und jetzt sind wir dort, wo wir sind, dass der Iran natürlich sehr viel näher an der Atombombe ist. Man muss jetzt das natürlich etwas differenzierter sehen. Ich habe ein Buch geschrieben über das Nuklearabkommen mit dem Iran und habe viele Interviews auch gemacht. Und es gibt im Wesentlichen im Iran, es gibt nicht dieses monolithische Regime. Es gibt da drei großen und Ganzen. Es gibt viele großen und Ganzen, gibt es drei Fraktionen bezüglich des Atomprogramms. Das sind diejenigen, die für dieses Nuklearabkommen sind. Das ist der frühere Präsident Rouhani und Außenminister Zarif, die jetzt wieder versuchen, sozusagen die konservative Garde, die an der Macht ist, abzulösen mit Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr. Dann gibt es also die Regierung Raisi jetzt und die Konservativen, die sagen, na ja, wir wollen die Sanktionen aufgehoben haben, wir sind nicht gegen das JCPOA, aber nicht notwendigerweise ist es eine Bedingung für unsere Außenpolitik. Und dann gibt es eine kleine Fraktion, die wirklich für das Atomprogramm sich einsetzen und eintreten. Und da gibt es verschiedene Machtkämpfe jetzt, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Es hat einen Versuch gegeben, mit bilateralen Abkommen, nicht geschriebenen, aber ausgesprochenen bilateralen Abkommen, die wichtigsten Punkte dieses Atomabkommens wieder zu beleben, was sinnvoll gewesen wäre, das Abkommen also nicht ersetzen kann. Ich sage das also ganz kurz. Das war also vor Gaza. Das iranische Nuklearprogramm wird eingefroren. Iranische Gelder im Ausland, wie in Südkorea, werden aufgefroren. Es gibt einen umfassenden Gefangenenaustausch und die Kooperation des Iran mit der IAEA wird verbessert. Der Iran hat zwar die Kooperation mit der IAEA, setzt aber der IAEA natürlich den Inspektoren immer wieder Hindernisse in den Weg. Es geht da vor allem um die verunreinigten Partikel, die also 30 Jahre zurückliegen, aber die der Iran nicht geklärt hat, also die nuklear verunreinigten. Das wären Bausteine, auf denen man ein neues JCPOA aufbauen könnte. Das ist der einzige Weg, das Nuklearabkommen, eine Nuklearwaffe des Iran zu verhindern. Sozusagen diese Verhandlungen des JCPOA wiederzubeleben, so klein ist auch ich, das JCPOA hätte dem Iran einen wirklichen Riegel vorgeschoben.
Welche Wirksamkeit, Herr Engelberg, sehen Sie denn für die jetzt möglicherweise eben von der EU zumindest geplanten Sanktionen und auch die Möglichkeit, die Herr Gärtner angesprochen hat, dieses Atomprogramm doch wieder einzudämmen mit einem Abkommen?
Also in dem Fall teile ich die Einschätzungen von Ihnen überhaupt nicht. Ich glaube, Regime wie das Mullah-Regime im Iran sind ernst zu nehmen mit den Fraktionen hin oder her, deren Atomambitionen sind ernst zu nehmen. Und man möchte sich das gar nicht ausmalen, wenn Iran jetzt schon eine atomare Fähigkeit gehabt hätte, mit den Raketen die Atomar zu bestücken. Also der Westen, und das betrifft jetzt eben nicht nur in Israel, es ist ja wirklich eine regionale, wenn nicht sogar globale Gefahr, die da vom Iran ausgeht. Es muss das Bestreben sein, mit allen Mitteln zu verhindern, dass dieses Regime in den Besitz von Nuklearwaffen kommt. Ich bin der Meinung, dass noch immer die beste Möglichkeit aus einer militärischen eben eine der Sanktionen ist, und zwar aber der rigorosen Sanktionen. Wir haben leider im Westen, und da haben leider europäische Länder, auch Österreich, immer wieder eine unglückliche Rolle gespielt, dass wir dieses Sanktionsregime gegen den Iran nicht wirklich ernst genommen haben. Im Gegenteil, die Franzosen haben zum Beispiel sogar Instrumente geschaffen, um die zu umgehen. Das heißt, ich bin der Meinung, wir sollten alles daran setzen, dieses Regime zu schwächen, daran zu hindern, dieses Nuklearprogramm fortzusetzen und erfolgreich zu Ende zu bringen. Das ist im Interesse von uns allen. Und das geht einmal vorerst nur durch ganz rigorose Sanktionen. Und endlich die Bevölkerung zu befreien von dem Regime.
Mir geht viel besser, als Sie gesagt haben,
Martin, die Opposition stärken. Lass mal den Satz noch ausreden. Ich meine, wir saßen hier vor einem Jahr oder vor zwei, wo die Frauen sich erhoben haben, versuchen, sich zu befreien. Ich meine, wir sind solidarisch mit der Zivilgesellschaft im Iran. Die ist stark, aber die wird von einem verbrecherischen Regime niedergehalten. Wir sollten alles tun, um das Regime zu schwächen und die Zivilgesellschaft zu stärken, weil die Iraner, Perser, wie auch immer wir sie nennen wollen, wären eigentlich die natürlichen Verbündeten des Westens.
Kommt, Frau Bissmann, Sie sind gleich dran. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen, weil die Frage natürlich ist, meine Damen und Herren, wie der Westen jetzt Israel unterstützen könnte und vor allem, wie der Westen dem Iran begegnen könnte, seinem Atomprogramm mit Sanktionen, mit militärischen Antworten oder eben nicht. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück bei Pro und Contra und diskutieren hier natürlich pausenlos weiter, meine Damen und Herren, denn es geht darum, das iranische Regime nach diesem Angriff auf Israel auch zu schwächen und sein Atomprogramm für die Zukunft zu verhindern. Frau Bissmann, Sie wollten dem Herrn Engelberg darauf antworten.
Ja, ist das nicht ein Widerspruch? Sie haben eingangs erwähnt, Sie fänden es gut und wichtig, die Oppositionskräfte im Iran zu stärken. Und jetzt vor der Pause meinten Sie, es braucht schärfere Sanktionen. Aber es ist doch so, dass bei Sanktionen immer die gesamte Bevölkerung leidet. Warum können wir nicht zurückgehen an den Punkt, wo wir schon mal waren mit dem Iran und der Gefahr der atomaren Aufrüstung? Wir sind ja schon einmal ganz weit gekommen mit den Gesprächen, mit dem Atomprogramm vor 10 Jahren, also dem Atomabkommen, wo auch Wien Gastgeber war. Warum bündelt sich die internationale Gemeinschaft nicht auf die Bemühung hin, dass man den Wiedereinstieg in den Ausstieg aus dem Atomprogramm schafft?
Drei schnelle Antworten drauf. Erstens einmal hätte das JCPOA vorgesehen, dass eigentlich Iran in den nächsten 2 oder 3 Jahren ganz offiziell zur Atommacht hätte werden können. Zweitens einmal hätte der Iran unfassbares Geld freigesetzt bekommen, was sie dazu verwenden, um diese Proxys in all den Ländern mit Geld und Waffen zu versorgen und weiter Unruhe zu stiften. Und drittens einmal ist sozusagen die Sanktionen, es ist richtig, dass es immer das ganze Land betrifft, aber ich glaube, es fehlt im Iran vielleicht gar nicht mehr viel, damit die Zivilgesellschaft dann doch die Kraft hat, aufzustehen gegen das Regime. Ich frage mich immer wieder, meine Generation hat ja das Jahr 1989 erlebt. Wir hätten im Sommer 1989 nicht geglaubt, dass jemals die Sowjetunion und der ganze Warschau-Pakt fallen wird. Und im November war es dann aber so. Und ich glaube, das iranische Regime ist ungefähr dort, wo die Sowjetunion im Jahr 1989 war.
Also kurz vor dem Mauerfall sozusagen.
Ja. Ich glaube, man muss schon wirklich sehen, dass es sich hier nicht nur um das Atomprogramm des Iran handelt. Es geht zum Beispiel um die Raketen. Hier gibt es klare Vorschriften, dass sie keine ballistischen Raketen bauen sollen. Es gibt Sanktionen dagegen, sie bauen sie trotzdem. Diese Raketen und die ganze Militärindustrie, die dahinter steckt, dient ausschließlich dazu, um den gesamten Nahen Osten zu destabilisieren. Das, was sich im Jemen abspielt, das, was sich im Libanon abspielt, das, was sich im Iran, im Irak und in Syrien abspielt, da hat überall der Iran die Hände im Spiel. Und die Sanktionen sind bitteschön eine Chimäre gewesen. Die wurden ununterbrochen von den Russen, von den Chinesen und vor allem auch von den Europäern unterlaufen. Hunderte europäische Firmen haben dem Iran die nötigen Sachen geliefert, damit sie diese Raketen bauen, damit sie diese Drohnen bauen. Wir dürfen nicht vergessen, ohne die Technologie des Westens wären die nie so weit. Und sie haben es verstanden, über Subfirmen, Tauschfirmen, dies Firmen, jene Firmen, sich die Dinge auch in Europa zu besorgen. Und die europäischen Banken und die europäischen Unternehmungen haben nach wie vor massiv Handel mit dem Iran betrieben und den Iran geholfen, dass sie diese Waffen haben, die sie heute haben.
Also einerseits Bedrohung nicht ernst genommen von Seiten des Westens, zweitens Bemühungen dann unterlaufen und durchlöchert, Sanktionen also wirkungslos. Genau. Musik kann das Volk denn daraus? Müsste man dieses Atomprogramm oder Waffenprogramm, die Hochrüstung des Iran, militärisch ausschalten oder durch Sabotage erschweren?
Ich glaube, es sind zwei Dinge notwendig. Ich glaube, dass die Solidarität mit der iranischen Zivilbevölkerung und mit der iranischen Opposition viel zu schwach ist. Ich glaube, dass der Westen hier versagt hat. Die haben sich hilferingend an uns alle gewandt, als diese junge Frau umgebracht wurde, weil sie kein Kopftuch getragen hat. Also da gab es wirklich eine Revolution fast im Iran und der Westen hat wieder zugeschaut. Das heißt, wir unterstützen die Freiheitsbewegung der iranischen Menschen nicht. Die große Mehrheit der Iraner sind gebildete, gescheite, tüchtige Menschen, die von einem Mullah-Regime auf das Schlimmste behandelt werden. Und wir schauen zu. Und unsere Sanktionen, wenn sie kommen, sind halbherzig.
Frau Bissmann, wie würde man, Herr Gärtner, ich wollte nur die Frau Bissmann noch fragen, wie würde man denn die Opposition im Iran konkret stärken, wenn Sie sagen, die Sanktionen treffen das ganze Land, also auch die Opposition, das möchte man ja nicht. Militärschläge sind des Teufels, weil sie dann die Eskalationsspirale weiterdrehen. Wie also stärkt man die Opposition im Iran und schwächt zugleich das Mullah-Regime?
Ja, es gibt, also was heißt Opposition? Das sind, sind eben oppositionelle Parteien, aber auch viele NGOs. Und die kann man unterstützen finanziell. Ganz einfach. Man kann sie institutionell stärken, man kann sie beraten, einladen, in Austausch gehen.
Wie wäre das?
Natürlich.
Ist die Frage, bis jetzt die Sanktionen jedenfalls einmal nichts geholfen haben.
Ja, ich meine, ich könnte jetzt viel dazu sagen und Sie würden mich nicht lassen.
Ich würde Sie nicht lassen, ich lasse Sie immer.
Nein. natürlich, das iranische Atomprogramm, der Iran weiß natürlich, dass auch Israel Nuklearwaffen hat. Und wenn eine Nuklearbombe des Iran kann also Israel nicht wirklich gefährden. Also insofern hat.
Aber Israel natürlich droht den Iran zu zerstören und Iran droht Israel zu zerstören.
Das ist der Unterschied. Der Iran natürlich ein Interesse, dass es nicht zu einer, auch das Regime, zu einer Eskalation kommt. Und außerdem haben wir im Iran jetzt den Führungswechsel und der Iran will das in Ruhe über die Bühne bringen. Das Regime, wenn Sie so wollen. Deswegen haben sie kein Interesse an Eskalation. Und das Regime ist nicht das Regime. Also wir haben verschiedene Phasen in der iranischen Geschichte gehabt, wo es Hoffnungen gegeben hat und die Hoffnung gehabt haben, also auch für die Zivilbevölkerung, die Regierung Khatami, auch die Regierung Rouhani. Ich war mehrmals dort und da hat es vor allem im kulturellen Bereich also große Öffnungen gegeben, die jetzt zum Großteil wieder zurückgenommen wurden. Also es ist nicht so, dass sozusagen das nur ein monolithisches Regime wäre. Und wenn man natürlich die Frage, die Sie also mehrmals gestellt haben, was bleibt, also Sanktionen haben das Nuklearprogramm des Iran also nicht gestoppt. Der Iran hat keine Nuklearwaffe. Aber stellen Sie sich vor, wenn man das iranische Nuklearprogramm jetzt bombardieren wollte. Das heißt, ein großes unterirdisches Programm, das ist nicht so wie damals der syrische Atomreaktor, dass man das Israel mit einem Schlag vernichten konnte.
Ich bin kein Anhänger einer militärischen
Lösung. Ich sage nur, dass
Sie eben zu mir deuten.
Ich bin kein
Anhänger, den Iran.
Also dass diese militärische Lösung gibt es nicht, die Sanktionen wirken nicht. Also was bleibt übrig? Eine Rückkehr zum JCPOA in irgendeiner Form auch immer.
Verstehe ich nicht, wieso Sie mein Argument, dass letztlich ja auch die Sowjetunion gefallen ist durch Sanktionen.
Es war einfach das System. Nein, da bin ich nicht Ihrer Meinung. Es war auch die KSZE hat dazu beigetragen.
Ohne Reagan wäre höchstwahrscheinlich die Sowjetunion nicht gefallen.
Wir reden jetzt nicht über die Sowjetunion, bin ich aber nicht Ihrer Meinung. Ohne Gorbatschow wäre sie nicht gefallen.
Wir sind ja per Du. Das, was du jetzt über die NGOs und Stärkung der Zivilgesellschaft gesagt hast, das unterschreibe ich, wenn es um Österreich ginge oder um eine westliche Demokratie geht. Ja.
Das ist eine bessere Antwort.
Ich meine, ich halte das für vollkommen ausgeschlossen, dass wir in irgendeiner Art und Weise so die Zivilgesellschaft stärken könnten im Iran.
Wie sieht das dann für
die bessere,
dich aus?
Ja, die bessere Antwort ist, das Regime zu schwächen, maximal zu schwächen. Und eine der Möglichkeiten ist, und ich widerspreche Ihnen da völlig, ja, Sanktionen wirken. Auch die Sanktionen gegen Russland werden wirken.
Es dauert, aber
es wirkt.
Langfristig.
Und das Problem beim Iran ist, dass sie deswegen...
Jahre jetzt.
Lass mich nur einen Satz sagen. Das Problem beim Iran ist, dass es nur deswegen nicht wirkt, weil es ständig unterlaufen wurde.
Nein, es wirkt deswegen, weil die Bevölkerung klagt über die wirtschaftliche Situation.
Ja.
Die Armutsschicht hat sich vergrößert, die Inflation steigt. Und die Leute sagen das auch offen. Also aber so wirken die Sanktionen. Ja. Also sind die falschen Adressaten der Sanktionen.
Aber die Geschichte lehrt uns doch, dass irgendwann einmal die Bevölkerung dann aufsteht.
Ja, das ist
nicht der Fall. Oder sie hängt dann eher den Fanatikern
an. Sehen Sie nicht, dass eigentlich das Mullah-Regime diesen äußeren Feind braucht, um eben von den inneren Schwierigkeiten abzulenken. Ich sehe es
umgekehrt. Das Regime will jetzt keine Unruhe haben, weil es eine innere Konsolidierung braucht und innere Fraktionskämpfe gibt.
Dann würden Sie doch nicht aber die Hisbollah so steuern, dass dort täglich zwischen 70 und 150 Raketen und Geschosse abgefeuert werden. Die spielen mit dem Feuer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dort eskaliert.
Herr Professor, darf ich nur Ihren Gedanken jetzt aufnehmen? Sie sagen, dieses Regime versucht sich zu stabilisieren. Na, dann müssen wir doch alles tun, um es zu destabilisieren. Dann frage ich Sie, was ist das Beste? Und ich meine, darüber sind wir uns dabei einig, dass wir dieses Regime möglichst weghaben wollten. Was wäre das beste Mittel, um dieses Regime zu destabilisieren?
Ich habe erwähnt, dass es verschiedene Phasen gibt und es gibt auch Reformkräfte, die im Moment isoliert sind.
Eben,
und
aber
es gibt
jetzt.
Es gibt Präsidentschaftswahlen und das ist eine Möglichkeit sozusagen.
Aber alle Moderaten wurden ausgeschlossen.
Ja, ich weiß, es ist richtig und das ist sozusagen ein Selektionsmechanismus. Es gibt Wahlen, aber es gibt einen Selektionsmechanismus. Das heißt aber nicht, dass das immer so sein muss und wird, weil wir das von der Geschichte
jetzt
kennen.
So. Die Extremisten sind jetzt immer am stärker werden dort.
Ja, wir hatten aber auch die... Wir hatten dann Ahmadinejad, wir hatten dann Rouhani, wir haben jetzt wieder Reis.
Aber Hoffnungen von Rouhani sind ja nicht aufgegangen. Wir haben alle geglaubt, jetzt ändert sich der Iran und dann sind sie... Vollkommen in die andere Richtung gegangen.
Das heißt ja nicht, dass das immer so sein muss. Ne?
Es ist kompliziert und es war zu erwarten, auch wie wir die Sendung konzipiert haben, dass das sehr, sehr kompliziert wird und dass wir hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht und wir wissen es noch immer nicht, wie es ausgeht, weil Israel auch mit seiner Reaktion noch nicht sich deklariert hat, was tatsächlich gemacht wird. Aber was aufgefallen ist an diesem Wochenende beim Angriff auf Israel durch den Iran, dass eben arabische Staaten sich auf Seiten Israels gestellt haben. Aktiv sogar auch Jordanien mit eigenen Raketen, die abgefeuert worden sind, mit dem Argument, dass über Jordanien auch Raketen geflogen sind und das eigene Land auch gefährdet sei. Aber trotzdem, welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die arabischen Länder in der Region, die definitiv den Iran nicht erstarken sehen wollen?
Also ich glaube, dass es keine Frage ist. Also ja. Einen Satz dazu. Ja. Es ist keine Frage, dass der Spirit, der Geist der Abraham Accords, also der Friedensabkommen zwischen Israel und sunnitisch-arabischen Staaten, dieser Geist ist nicht tot.
Das betrifft Saudi-Arabien?
Also bis jetzt war die Emirate, Bahrain, Marokko,
Sudan.
Und Sudan und Saudi-Arabien sozusagen gerade am Moment einen Frieden zu schließen. Und die Vermutung ist, dass der 7. Oktober auch deswegen stattgefunden hat, um das zu stoppen. Ja. Aber der Spirit ist nicht tot. Also alle Informationen, die ich auch bekomme aus diesen Ländern, deutet darauf hin, dass die alle sozusagen abwarten, um das wieder aufzunehmen. Ich glaube, Israel ist und bleibt der natürliche Partner der gemäßigten arabischen Staaten für die Zukunft.
Ja. Also ich war vor circa 20 Jahren beim König von Jordanien und wir wollten damals über das Palästina-Problem sprechen und er hat gesagt, reden wir über den Iran. Die Jordanier haben, so wie alle Sunniten, eine panische Angst vor, hatten sie damals und haben sie heute von dem, was aus dem Iran kommt. Und täuschen Sie sich nicht, das, was hier passiert ist, das geschah nicht aus Freundschaft oder Liebe zu Israel, sondern das geschah in erster Linie, weil diese Länder und diese Regierungen sich extrem vor den Mullahs fürchten. Erstens. Zweitens, solange es nicht zu einer vernünftigen Lösung kommt, was die Palästinenser betrifft, bleibt das alles Stückwerk. Das heißt, alle Leute reden davon, Saudi-Arabien was almost there und so weiter. Alles, was ich weiß, und ich habe mit vielen geredet, ist, dass Saudi-Arabien klare Bedingungen stellt, was die Situation mit den Palästinensern betrifft. Und wenn hier nicht irgendeine Bewegung irgendwann kommt, das heißt jetzt nicht die Zwei-Staaten-Lösung morgen, aber irgendeine Bewegung kommt, dann werden die Saudis nicht einfach springen und kommen. Heißt, die Saudis wollen ihre Vision 2030, 2040 umsetzen. Sie wollen, wenn das Erdöl zu Ende ist, mit der Wirtschaft des Westens kooperieren. Dazu brauchen sie Israel und deswegen gibt es die Abraham Accords. Aber sie wollen auch, dass die Situation in Israel und in den umgrenzenden Ländern irgendwann einmal gelöst wird. Und daher war das, was jetzt geschehen ist, ein Zusammenarbeiten aus der Not heraus, aber nicht, weil jetzt Jordanien plötzlich sozusagen Israel verteidigen wollte.
Frau Bismann, wie sehen Sie den Hebel von arabischen Staaten?
Ich stimme dem ziemlich zu, was Herr Musikan sagt. Zu den Saudi-Arabien hat ein relativ neuer Bündnispartner zu Israel, wie die Vereinigten Arabischen Emirate auch, als sogenannter progressiver arabischer Staat, sogenannt deshalb, wenn man sich die Menschenrechtslage anschaut, dann gibt es noch einige Nachholbedarf, aber okay, wird als moderaterer Staat gesehen. Das ist reiner Pragmatismus aus wirtschaftlichen Wirtschaftsziele zu erreichen. Und ich kann mich noch genau erinnern, an den Tag, an dem die erste Linienmaschine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel abgeflogen ist, war ich sehr froh und sehr erleichtert. Und ich dachte, oh, es entspannt sich die Lage im Nahen Osten. Es entspannt sich. Dann habe ich aber später, also erst jetzt vor kurzem, verstehen müssen, dass diese Abraham Accords auf dem Rücken der Palästinenser erarbeitet wurden. Warum und die Palästinenserfrage eben viel zu wenig da berücksichtigt wurde. Und die Palästinenser fühlen sich verraten von ihren arabischen Nachbarn, von Saudi-Arabien und den Emiraten. Und ich hoffe, dass da jetzt neue Bewegung, neuer Wind reinkommt und dass eben die Solidarität, die Partnerschaft, die neue mit Israel geknüpft wird an die Bedingung, endlich die Palästinenserfrage zu lösen, indem es einen souveränen Staat gibt, Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung, was auch immer, aber dass einfach Apartheid und Unterdrückung aufhört.
Wir kommen immer wieder zum Thema Gazastreifen, kommen aber in der Diskussion nicht mehr automatisch dazu. Ich muss Sie, ja. Herr Gärtner, noch ein ganz kurzes Schlusswort bitten, was den Hebel der möglichen arabischen Staaten in der Region betrifft, gegen die Bedrohung des Iran. Aber wirklich nur ein sehr, sehr kurzes Schlusswort. Wir sind schon am Ende der Zeit.
Natürlich, die Abraham-Akkords waren zum Teil auch eine anti-iranische Koalition. Das ist richtig. Aber die Abraham-Akkords, wie sie aufgesetzt waren, haben die Palästinenser nicht berücksichtigt.
Warum sollten sie auch? Also da haben drei Länder miteinander einen Vertrag geschlossen.
Israel-Abkommen mit arabischen Staaten ohne Palästinenser, das geht nicht. Das hat man auch gesehen und sie selbst haben auch gesagt, dass das möglicherweise ein Auslöser dafür war für den 7. Oktober.
Das ist richtig, aber
Moment. Es war auch so, Saudi-Arabien war wirklich drauf und dran, beizutreten, ohne Bedingungen der Palästinenser. Da hat es andere Bedingungen gegeben. Raketenabwehrsystem, Sicherheitsgarantien, Wirtschaftshilfe, das waren Bedingungen der Saudis und nicht die Palästinenser. Und eine Woche nach dem 7. Oktober hätte eine hochrangige, mit Außenminister Blinken, amerikanische Delegation nach Saudi-Arabien reisen sollen, um die Finalisierung der Beitritt Saudi-Arabiens zu den Abraham-Akkords durchzuführen. Und ohne Palästinenser geht das nicht. Und jetzt natürlich, ich muss dann noch zwei Sätze sagen, natürlich die Lösung muss sein, eine Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967. Und noch ein Satz zu dem Iran. Der Iran ist natürlich isoliert. Allerdings hat das Abkommen Iran-Saudi-Arabien vermittelt durch China gegeben. Also so ganz isoliert ist er nicht. Aber der Iran kann aus dieser Isolation herauskommen, indem er sagt, anerkennen Israel in den Grenzen von 1967 und berufen sich auf den arabischen Friedensplan von 2002, die Arabische Liga hat das jetzt wieder gefordert.
Sie träumen.
Und diesen Traum, Herr Musikant, nehmen wir auf.
In den Arabischen Emiraten. Wissen Sie, was die sagen? Wir haben jetzt 70, 50, wie viel immer Jahre versucht, den Palästinensern zu helfen. Und alles, was sie machen, ist Tunnelsgraben und Bombenwerfen und Raketen.
Das ist absolut nicht die Palästinenser.
Wir sind am Ende der Sendung, meine Damen.
Sie reden von Apartheid, ich rede von Raketen.
Wir müssen eine neue Sendung machen und es wird eine neue Sendung geben, denn wir warten natürlich auf die Reaktion Israels und auf diesen neuen Krisenherd. Ariel Musikant, Martin Engelberg war bei uns, Heinz Gärtner und vielen Dank, Martha Bissmann, für den Besuch bei uns. Meine Damen und Herren, das war Pro und Contra, hitzig natürlich zum Thema Nahost, wie erwartet und wie gewohnt, aber auch mit ein bisschen Träumen, da nehme ich das Schlusswort auf am Schluss, vielleicht gelingt dieser eine Traum ja doch in diesem neuen Krisenherd. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war Pro und Contra. Die ganze Folge und alle Folgen von Pro und Contra sehen Sie auf dem Superstreamer Join. Schönen Abend.